Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ja, wir hören uns hier wieder in der neuen Woche und mit dabei ist natürlich heute auch wieder der Finn.
Ja, ich heiße euch herzlich willkommen. Diesmal jetzt nicht so eine ausgiebige Folge wie letzte Woche wahrscheinlich, denn es stand ja bis auf die Bundesliga rein sportlich gesehen ja kein sonst noch großes Sportevent an, sprich kein internationales Geschäft, kein Formel-1-Rennen am vergangenen Wochenende. Aber dafür ja, blicken wir jetzt auf den Bundesligaspieltag zurück, ist ja einiges passiert und blicken dann auch auf die Formel 1, die ja am Freitag, also morgen, in Australien wieder die Motoren aufheulen lässt. Das erste frühe Rennen der Saison, das erste Sonntagsrennen der Saison um 5 Uhr morgens deutscher Zeit wird auf jeden Fall auch sehr, sehr lustig. Aber ja, dann können wir natürlich mal wieder anfangen wie immer und reden dann über unsere Zeit nach der letzten Folge. Da kannst du ja gerne mal anfangen.
Ja, ich hatte es ja in der letzten Woche angesprochen, ich war was angeschlagen, diese Woche jetzt wieder seit Montag wieder voll dabei und ja, deshalb viel arbeiten, Training war diese Woche aber noch nicht, weil ich auch jetzt morgen in Skiurlaub fahre und da ja, wollte ich jetzt nicht riskieren, dass ich krank bin und außerdem ist so, wie man es kennt, so morgens und abends kommt der Husten dann immer wieder, auch wenn es tagsüber geht, deshalb ja, habe ich diese Woche jetzt, wo Ferien sind, ruhig gemacht. Ja, heute war auch letzter Berufsschultag erstmal vor den Ferien. Morgen letzter Arbeitstag, wobei ich morgen auch eigentlich einen recht entspannten Tag habe, weil ich die ganze Zeit unterwegs bin und nicht in der Firma selbst bin. Deshalb kann man es eigentlich auch keinen richtigen Arbeitstag nennen, gefühlt. Und ja, deshalb ja, eine ganz entspannte Woche bisher. Nachmittags nicht allzu viel zu tun, auch mal gechillt. Wir haben diese Woche mal wieder angefangen, mit zwei anderen Freunden das F1-Spiel nochmal zu spielen, was wir in diesem Jahr recht selten gespielt haben. Hat echt wieder Spaß gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, also ja, so beim F1-21-Spiel, sage ich mal, F1-22-Spiel, wir haben eigentlich mal mindestens dreimal die Woche nachmittags eigentlich Formel 1 zusammengezockt und das auch wirklich jede Woche.
Ja.
Also. Das war schon immer sehr schön, aber in diesem Spiel hat es uns irgendwie am Anfang nicht so Spaß gemacht, aber ja, hatten wir jetzt mal wieder angefangen und hat auch echt wieder Spaß gemacht und habe auch jetzt irgendwie jeden Nachmittag, wenn ich Zeit habe, Bock drauf, wieder zu spielen.
Ja, hast du direkt schon einen guten Crossover-Punkt gefunden? Ja, bei mir auch. Also wir haben da natürlich das F1-Spiel wieder mehr gespielt, lag jetzt auch daran, dass du mich und noch einen anderen Freund so ein bisschen animiert hast, endlich mal sich eine PS5 anzuschaffen. Man kann
ja, was
ja
heißt, was heißt animiert? Also ich habe, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube, ich habe sogar als erstes geschrieben,
ja.
Von wegen, ja, wir könnten auch nochmal, weil wir haben so darüber geredet, glaube ich, dass es aktuell gar nichts zu zocken gibt und so, weil irgendwie früher war es halt immer so, man hat immer pausenlos FIFA Ultimate Team gespielt und so. Das habe ich dieses Jahr gar nicht mehr gespielt. Dann gab es so Spiele wie Fortnite oder so, die man gespielt hat. Aber jetzt gerade aktuell gibt es irgendwie so gar nichts, was man spielt. Und irgendwie, wir haben früher halt echt immer viel zusammen gespielt und waren auch immer so in Partys eigentlich. Auch wenn man natürlich die Zeit deutlich besser verbringen könnte als mit Zocken. Aber vor allem, wenn das Wetter schlecht war, haben wir da schon viel Zeit verbracht, muss man sagen. Aber jetzt so die letzte Zeit halt gar nicht mehr, weil es halt einfach nichts zu spielen gibt, gefühlt. Und dann haben wir da irgendwie drüber geredet und dann meinte ich nochmal, ja, wir müssten eigentlich nochmal Formel 1 ausprobieren und ja, dann haben wir das gemacht und wir hatten immer so Probleme mit der Verbindung bei F1, also es hat da immer so gebuggt, keine Ahnung, woran das lag. Wir haben es darauf getippt, dass halt ich und ein anderer Freund haben über PlayStation 5 gespielt und du und der andere Freund über PlayStation 4 und dann musste man da sowas aktivieren, wodurch wir dachten, dass dadurch vielleicht die Verbindung schlechter ist und dann habe ich irgendwie geschrieben, ja, kauft euch einfach den PS5. Hab wirklich eine halbe Stunde nicht mehr auf mein Handy geguckt und auf einmal sehe ich von euch beiden einen Screenshot, als ich wieder auf mein Handy gucke, dass ihr euch beide eine PS5 geholt habt, einfach mal so kurz. Und ja, war ganz lustig.
Ja, bei mir ist das auch so gewesen, dass ich eigentlich immer so gedacht habe, ich will schon eine PS5 mir eigentlich holen, aber weil ich halt, wie du es so angesprochen hast, so wenig gezockt habe in letzter Zeit, hat sich es für mich einfach irgendwie nicht ergeben. Also die FIFA-Teile, also wirklich eigentlich seit FIFA 22 spiele ich wirklich nicht mehr konstant FIFA, also weil der Ultimate Team Modus so ein bisschen kaputt gemacht worden ist. Man hat mal immer am Anfang so ein bisschen gezockt, ich zumindest so 2 Monate oder so ungefähr, aber jetzt auch 1 Monat nach Release von EAFC habe ich gar nicht mehr Ultimate Team gezockt, bin auch irgendwie vielleicht noch einmal da reingegangen in Ultimate Team und sonst, ja, kaum, sonst gab
Ja,
es halt auch nicht
wir
so.
waren am Anfang kurz drin, ne?
Ja, wir waren am Anfang da kurz drin und dann kam aber auch irgendwie nicht so viele geile Games da. Es gab mal immer so Hypes auch von Fall Guys und so weiter. Dann halt immer die neuen F1-Spiele hat man am Anfang gezockt, aber es war jetzt halt auch nicht so, dass wir halt so viel Zeit immer hatten zu zocken. Ich weiß halt, während Corona, also während den Lockdowns, wir haben dieses F1-Spiel von morgens bis abends gesucht. Wir haben immer, also wir haben generell, wir waren den ganzen Tag nur an der Konsole, während den Videokonferenzen teilweise, haben FIFA, F1 und Fortnite gezockt den ganzen Tag. Und das ist halt logischerweise, weil du, vor allem du ja und unsere anderen Kollegen zeitlich ja, verpflichtet sind, was Ausbildung und so weiter angeht, ist es halt auch einfach nicht mehr so einfach. Aber ja, jetzt hat sich's irgendwie ergeben und ich habe halt gesagt, früher oder später würde ich mir sowieso eine PS5 kaufen, weil wenn GTA rauskommt und dann die ganzen neuen Spiele nicht mehr für die PlayStation 4 rauskommen, muss ich mir früher oder später eine PS5 holen, was ich dann jetzt getan habe. Und ja, wir haben jetzt, wie du gesagt hast, die letzten Tage wieder ein bisschen gezockt, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt bald kommt ja sogar schon der neue Teil, F1 2024, raus. Da bin ich auch mal gespannt. Man muss sagen, wir waren halt früher auch nochmal die Offline-Gamer. Also wir haben immer Karriere gezockt, aber weil der Karrieremodus seit 2020, diesen Mighty-Modus, der damals neu kam, also sich einfach gar nicht verändert hat, haben wir ja, uns dann so auf das Online, auf die Online, sind wir auf die Online-Schiene draufgegangen und zocken wirklich immer eigentlich Online-Lobbys. Und das macht unfassbar viel Spaß. Gibt natürlich auch mal ein paar deprimierende Momente, wenn du führend bist und ein Überrundeter dich in die Wand drückt. Aber ja, ich meine, insgesamt ist das schon sehr, sehr cool, wenn man vor allem dann mit seinen Kollegen selber Battles irgendwie auf der Strecke hat und die dann fair ablaufen. Das ist schon immer ganz nett. Ja, und sonst bei mir nicht viel los gewesen, weil bei uns auch momentan auf der Arbeit, wo ich arbeiten bin, nicht viel los ist. Bin ich tatsächlich seit dieser Woche, bin ich diese Woche nicht einmal arbeiten gewesen. Habe dann die Zeit zum Zocken und zum Austesten der neuen PS5 genutzt. Und ja, sonst ehrlich gesagt ging nicht ganz viel. Ich war natürlich im Gym und so weiter, weil ein bisschen was muss man natürlich auch machen, wenn man schon nicht arbeiten gehen kann. Aber ja, in letzter Zeit nicht ganz so viel los. Allerdings morgen habe ich sehr Bock. Meine komplett neue Experience bin ich beim Dart in Gummersbach hier. Das ist bei uns in der Nähe. Und da freue ich mich sowas von drauf, weil halt auch wirklich krasse Spieler da sind. Es sind in Anführungszeichen nur 6 Teilnehmer mit dabei. Aber die, die dabei sind, die haben es in sich. Einmal ist halt Michael van Gerwen, der dreifache Weltmeister. Und muss man sagen, von vielen als bester Spieler aller Zeiten betitelt. Mit Phil Taylor ja so ein bisschen. Die beiden, die dort an der Spitze stehen. Gervin Price, der Weltmeister von 2021. Und einer der beliebtesten und auch gleichzeitig unbeliebtesten Spieler. Dann Jonny Clayton, der auch die Premier League 2021 gewonnen hat, ein guter Spieler, mehrere Major-Titel schon gewonnen hat. Joe Cullen mit einem der besten Walk-ons, die es gibt im Dartsport, mit Don't Look Back in Anger von den Oasis. Und auch ein sehr, sehr guter Spieler, hat ja Luke Humphries um ein Haar rausgeworfen bei der WM, hat zudem auch schon Major gewonnen, war ganz kurz davor, die Premier League 2022 zu gewinnen. Dann Stephen Bunting, der vor kurzem sein erstes Major-Turnier gewinnen konnte in der PDC, der mit Titanium auch einen legendären Walk-on hat. Und Kevin Wolters oder Tim Wolters, ich weiß gar nicht, ob er Kevin oder Tim heißt mit Vornamen. Ich glaube, Kevin Wolters. Oder Tim, ich weiß es jetzt nicht, ich muss ihn nochmal nachgucken, der als deutscher Vertreter dann halt antritt, um halt auch einen Deutschen mit dabei zu haben. Ja, habe ich sehr, sehr Bock drauf morgen. Ja, dann muss ich natürlich gucken, dass ich am Samstag fürs Qualifying wieder fit genug bin. Aber ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zur Bundesliga. Denn der 26. Spieltag stand an und es war mal wieder einiges geboten. Unter anderem ja auch beim FC Bayern, bei meinem Verein, mit dem ich dann direkt anfangen würde, der jetzt ja den Aufwärtstrend fortsetzen konnte, nachdem man die letzten Spiele gegen Mainz und gegen Lazio auf einer sehr, ja, dominanten Art und Weise gewinnen konnte, konnte man jetzt auch die Siegesserie fortsetzen mit einem 5:2 in Darmstadt. Es war natürlich ein Pflichtsieg, wenn man in Darmstadt spielt, die abgeschlagen Tabellenletzter sind, dann muss man da die 3 Punkte mitnehmen, um, ich will jetzt nicht sagen, mit Leverkusen im Schritt zu bleiben. Allerdings, ich würde ja sagen, mit dem VfB im Schritt zu bleiben, die dahinter auch weiterhin immer die 3 Punkte einheimsen, um den zweiten Platz zu sichern. Da ist man in Rückstand geraten. Manuel Neuer ohne Chance beim Gegentor, der jetzt ja übrigens Vater geworden ist vor kurzem. Also da auch Glückwünsche in Richtung des Welttorhüters und auch seiner. Ich weiß gar nicht, ob seine Frau oder Freundin ist, ich weiß nur, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber die Frau oder Freundin von mir, ich glaube, die sind verlobt oder ich weiß nicht, ob die verheiratet sind, die ist, ich glaube, 14 oder 15 Jahre jünger als er, also die ist 23 oder 22 und die sind zusammengekommen, als sie 18 war. Also ist auch, also ich finde, ich sehe da gar keine Schlagzeilen von oder habe da nie was von gehört. Also wenn das so, beim Wendler hat man immer so viel davon gehört, aber bei Manuel Neuer irgendwie nicht. Also finde ich jetzt nicht schlimm, weil ich glaube auch Manuel Neuer ist nochmal ein paar Jahre jünger als der Wendler, aber dass dann Manuel Neuer, ich glaube, mit 35 oder so mit einer 18-Jährigen zusammengekommen ist, mit 17 Jahren Unterschied ist auch schon, ja, oder 34 oder wie alt er war, keine Ahnung, ist auf jeden Fall schon ein bisschen bemerkenswert, aber sind ja anscheinend glücklich, deswegen ja, alles Gute dahin. Der hat sich allerdings ja verletzt jetzt am Dienstag, meine ich, beim Training beim DFB und hat sich Muskelfaserriss zugezogen und wird deswegen bei den Länderspielen fehlen. Wie lange er noch ausfällt, ist nicht ganz so sicher. Muskelfaserriss dauert ja in der Regel 3 Wochen. Also hoffen wir mal aus Münchner Sicht, dass er
Ich glaube, gegen Dortmund soll er auch ausfallen.
gegen Dortmund
Und
soll er auch ausfallen.
Champions League fraglich.
Das ist eben das Ding. Das wäre natürlich sehr wichtig, wenn dann der Champions League wieder dabei wäre. Man muss allerdings auch sagen, Sven Ulreich hat es in der Hinrunde überragend gemacht, als Neuer noch aufgrund seines Beinbruches ausgefallen war. Das hat er ja, sage ich mal, mehr oder weniger perfekt gemacht, hat eigentlich kaum einen Fehler gemacht, hat sogar etliche Glanzparaden rausgeholt und ja, deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Dann, also natürlich ist das schlimm, aber Ulreich ist natürlich eine mehr als nur ordentliche Vertretung dann. Ja, aber dann haben die Bayern aufgedreht. Jamal Musiala mit dem 1-1, Harry Kane mit dem 2-1, Musiala mit dem 3-1, Gnabry 4-1, Tell 5-1. Und dann hat man noch am Ende das 5-2 kassiert, was natürlich für das Ergebnis nicht ganz so schön war. Aber insgesamt ein überlegener Sieg der Bayern. Vor allem Jamal Musiala hat wieder aufgetrumpft mit zwei Toren in der Vorlage. Harry Kane auch wieder getroffen, stellt sich jetzt auf 31 Treffern. Es gab allerdings so zwei Wermutstropfen für die Bayern. Einmal Harry Kane und auch Pavlovic mussten verletzt raus. Bei Kane ist es nicht ganz so schlimm. Er wird jetzt wohl bei der englischen Nationalmannschaft spielen. Hatte sich da mit dem Pfosten so ein bisschen angelegt und wollte den Ball reinluxen. Hat dann aber, ich glaube, mit dem Knöchel, ich glaube, mit dem rechten Knöchel den Pfosten zu hart getroffen. Aber ja, es scheint halb so wild zu sein. Bei Pavlovic sieht es allerdings ein bisschen schlecht aus. Er musste jetzt von der Nationalmannschaft wieder abreisen, beziehungsweise konnte gar nicht zur Nationalmannschaft reisen. Ist natürlich sehr bitter für ihn, weil er das erste Mal berufen wurde für die A-Nationalmannschaft und dann, dass man aufgrund so einer unglücklichen Verletzung im Zweikampf war das ja, meine ich, da hat er einen Ellenbogen abbekommen, dass man deswegen dann nicht zur Nationalmannschaft fahren kann. Tut natürlich schon weh. Freuen wird sein Teamkollegen Leon Goretzka, der aufgerückt ist und jetzt doch in der Nationalmannschaft spielt. Am kommenden Wochenende geht es ja gegen Frankreich, da steht er im Kader. Also, ja, sage ich mal, ein paar Verletzungssorgen beim Bayern. Auch Sacha Boué hat sich wieder verletzt, hat sich Muskelbündelriss zugezogen. Also, die Verletzungsliste der Bayern wird, obwohl ein paar Spieler immer wieder mal wieder zurückkehren, irgendwie nicht kleiner. Also, das Pech, was Bayern dieses Jahr, was Verletzungen angeht, hat, ist schon krass. Das ist auch deutlicher noch als in den Vorjahren und auch deutlicher als, ich glaube, bei so einigen anderen Top-Vereinen. Aber so ist das nun mal, damit muss man leben. Ich bin auf jeden Fall froh, dass man wieder spielerisch in die Spur gefunden hat und vor allem offensiv wieder tollen Fußball spielt. Das wirkt auch deutlich kreativer. Ich meine, okay, man hat jetzt gegen Darmstadt und Mainz gespielt, die auf Tabellenplatz 18 und zu dem Zeitpunkt, als Bayern gegen Mainz gespielt hat, auf Platz 17 standen. Da muss man auch gewinnen, aber es war mal wieder souveräner und auch besser anzusehen als noch zu Teilen der Rückrunde und auch zu Teilen der Hinrunde. Deswegen, ich bin zufrieden mit den Bayern, wie es momentan leistungstechnisch läuft. Jetzt nach der Länderspielpause geht es ja gegen BVB und in der Champions League gegen Arsenal. Also dann kommen die wichtigen Spiele. Aber ich bin für den Moment auf jeden Fall zufrieden, wie es bei den Bayern läuft.
Ja, kann man, glaube ich, auch nach den letzten Spielen auf jeden Fall wieder einen Aufschwung. Ja, bei Köln kann ich, glaube ich, nach dem letzten Spiel jetzt alles andere als zufrieden sein. Also das war ja ein bitterer Auftritt heim gegen RB Leipzig. Klar, die Chancen waren nicht groß, aber ja, zu Hause gegen Leipzig ist eigentlich gar nicht so ein schlechtes Spiel. Ich glaube, Leipzig hat jetzt erst das zweite oder dritte Mal in Köln gewonnen. Also ist für sie kein leichtes Terrain, zumindest auswärts in Köln. Deshalb hatte ich auch so ein klein bisschen Hoffnung und auch der Start des Spiels hat mir eigentlich so ein bisschen Hoffnung gemacht. Klar, Leipzig dann schon relativ früh durch auch einen guten Spielzug in Führung gegangen. Köln dann aber ja ziemlich schnell wieder ausgeglichen und war auch eigentlich gut drin. Aber dann hat Leipzig schon den Druck erhöht. Köln hat ja viele, viele Fehler gemacht, vor allem im Aufbauspiel und oft auch die Bälle irgendwie dumm in die Mitte gespielt oder so. Also das war nicht so das Wahre. Und ja, Leipzig konnte das Ganze aber nicht so bestrafen, hatte zwar viele Chancen, aber ja, konnte das Ganze nicht so wirklich nutzen und hatten, glaube ich, auch einen Pfostenschuss und zwei, drei andere richtig gute Gelegenheiten. Haben es echt gut gespielt bis dahin, aber vor dem Tor hat es dann gehapert. Also eigentlich hätte es auch schon zur Halbzeit Leipzig in Führung sein müssen. Und dann, ja, in der zweiten Halbzeit, dann innerhalb von ja, gut 10 Minuten, hat Köln das Spiel dann aus der Hand gegeben, haben da, glaube ich, drei, vier Tore innerhalb von 10 Minuten kassiert, dann spät noch ein fünftes. Und ja, da war die Messe dann halt gelesen. Und am Ende verliert man 5-1, geht mit einem 5-1 jetzt in die Länderspielpause. Ist natürlich nicht so gut, wenn man mit so einem Ergebnis in die Länderspielpause geht, aber ja, muss man irgendwie durch. Und ja, jetzt sind sie schon, ich glaube, am Montag nach Spanien, nach Alicante ins Trainingslager aufgebrochen. Also ziehen jetzt da die Länderspielpause durch. Vielleicht bringt das was mannschaftlich. Ansonsten, ja, könnte es schwer werden, wenn man jetzt vor allem in den nächsten Spielen nicht performt. Also bis auf die Bayern hat man jetzt nur noch schlagbare Gegner. Und da muss man dann aber auf jeden Fall auch mal die Dreier mitnehmen. Unentschieden zwar auch gut, aber man muss jetzt 3 Punkte holen, weil diese 1 Punkte bringen einen nicht weiter. Und vor allem hat Mainz ja auch noch am Wochenende gewonnen gegen Augsburg. Nee, nicht gegen Augsburg, Entschuldigung. Gegen Bochum war es. Souverän mit 2-0. Ist somit jetzt auf Platz 16 und 1 Punkt vor Köln. Hat zum einen ist zum einen positiv, zum anderen negativ. Zum einen ist natürlich Bochum so ein bisschen in der Bredouille. Die haben, glaube ich, 3 oder 4 Spiele in Folge nicht gewonnen. Auf jeden Fall seit dem Bayern-Sieg kein Spiel, kein Punkt mehr geholt. Und ja, könnte für mich so ein bisschen so ein Kandidat sein, der die da vielleicht noch reinrutschen, wenn es jetzt so weitergeht. Köln spielt in 2 Spielen gegen Bochum. Also die müssen jetzt auswärts nach Augsburg und treffen dann zu Hause gegen Bochum. Ja, da könnte es nochmal spannend werden, vielleicht, wenn die Bochumer da jetzt in so einen kleinen Abwärtstrend geraten. War ja bei ihnen im letzten Jahr auch so, wo es da zum Ende nochmal spannend wurde. Und ja, deshalb, also man muss jetzt auf jeden Fall Zählbares mitnehmen, vor allem jetzt in den nächsten beiden Spielen gegen erstmal starke Augsburger, die am Wochenende das Kovac aus mit einem 3-1 besiegelt haben. Wo man aber auch dazu sagen muss, wenn ich da mal kurz hinschweifen darf, rein vom Ding her finde ich den Kovac-Rauswurf verständlich und wir hatten ja auch mal vor einigen Wochen schon darüber geredet,
Lange, lange.
warum die Personalie Kovac nicht mehr in der Diskussion steht, als sie eigentlich steht. Und da waren wirklich noch gar keine Diskussionen, aber jetzt, nachdem Wolfsburg 2024 immer noch kein Spiel gewonnen hat, ja, der folgerichtige rausschmiss. Ich muss aber allerdings sagen, ich finde das einen sehr, sehr komischen Zeitpunkt. Also, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ihn jetzt nach dem Spiel rauszuwerfen, finde ich ein bisschen hart. Denn Wolfsburg war für mich in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft, haben richtig gut gespielt, waren auch 1-0 in Führung und kriegen dann, muss man ganz ehrlich sagen, eine lächerliche rote Karte für Wimmer. Also, das ist für mich nie im Leben eine rote Karte.
Nee.
Und ja, verlieren
Also
da.
man muss schon sagen, dass das und auch beim Spiel in Mainz, dass da zwei echt heftige Fehlentscheidungen waren. Also der Elfer für Mainz in der ersten Halbzeit, den Johnny Burkhardt ja verwandelt hat, das war ja niemals ein Elfmeter und das war ja auch niemals eine rote Karte. Das war eine klare gelbe Karte und klares Foul, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber
Ja.
wenn Wimmer dort der letzte Mann gewesen sein soll, dann verstehe ich die Welt nicht.
Ja, also fand ich jetzt auch, also das fand ich mehr als hart, also überhart und vor allem auch die Handhabung des Schiedsrichters. Er sollte sich das ja sogar angucken, ist aber bei seiner Entscheidung geblieben und hat sich, glaube ich, nicht angeguckt. Finde ich schon sehr hart und meiner Meinung nach bringt das auch Augsburg ins Spiel. Dann machen sie halt direkt da aus dem Freistoß raus das Tor und können dann in der zweiten Halbzeit das Spiel für sich entscheiden. Und Kovac jetzt nach einem eigentlich starken Auftritt in der ersten Halbzeit nach dem Spiel rauszuwerfen, wo er jetzt für meine Begriffe nicht so viel für kannte, ist natürlich ein komisch gewählter Zeitpunkt, aber an sich trotzdem der Rausschmiss ist natürlich absolut verständlich. Ich finde, Wolfsburg hat durchaus einen Kader, mit dem man um Europa spielen kann. Stehen jetzt auf Platz 14, punktgleich mit Bochum auf 15 und haben in 2024 noch kein Spiel gewonnen. Und man muss ja auch sagen, die meisten Punkte haben die an den ersten Spielen geholt, wo sie ja alles gewonnen haben. Ja, und was ich halt an Kovac mich frage, ist halt die Handhabung, die er immer wieder mit der Startelf in der Saison hat, weil ich weiß nicht, warum der Kerl so viel rotiert hat das ganze Jahr über. Das war geisteskrank, wie viel Niko Kovac rotiert hat. Bei dem stand manchmal Startelf-Kader, im nächsten Spiel gar nicht im Kader. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Und man muss ja sagen, Wolfsburg hat ja nicht mal eine Dreifachbelastung oder so. Also, und im Pokal waren sie auch recht früh draußen. Also das habe ich absolut nicht verstanden, warum Niko Kovac da nicht mal versucht, einen festen Kader zu finden, sondern der war nur am Rotieren. Jedes Spiel hatte der bestimmt auf mindestens vier Positionen neue Leute stehen. Das finde ich, hat vielleicht auch Wolfsburg so ein bisschen das Ganze gekostet, weil sie einfach ja, da viel zu viel rotiert haben und nicht so eine feste Elf gebildet haben, was natürlich den Spielern es dann auch schwer macht, ein festes Spiel zu finden. Ja, kannst du ja erstmal was dazu sagen, bevor wir über den Nachfolger sprechen.
Ja, also in Wolfsburg hängt der Haussegen ja schon lange schief. Also hast du angesprochen, wenn man sieht, wo sie ihre Punkte geholt haben, dann waren das fast alle Punkte am Anfang der Saison. Und der letzte Sieg war in Darmstadt, wenn ich mich recht entsinne, kurz vor Weihnachten. Also ja, man muss schon sagen, dass der Rauswurf von Kovac absehbar war. Und sie spielen halt, finde ich, auch keinen sonderlich attraktiven Fußball. Wenn ich jetzt Wolfsburg-Spiele sehe, da gibt es jetzt auch irgendwie keinen Spieler, wo ich sage, boah, der sticht jetzt richtig heraus. Also ja, das Ende von Kovac war so ein bisschen abzusehen. Ralf Hasenhüttl, den man ja kennt aus seiner Zeit in der Bundesliga von Leipzig und von Ingolstadt, wenn ich mich recht erinnere, kommt jetzt nach Wolfsburg, übernimmt dort den Verein. Und ich bin mir sicher, er ist ja auch ein guter Trainer gewesen. Er war ja auch lange Zeit in England bei Southampton
Und
und
bei
hat
RB
dort auch,
Leipzig.
hat ja angesprochen, bei Leipzig und bei Ingolstadt. Also hat ja keine schlechte Arbeit geleistet. Ist ja kein schlechter Trainer. Deswegen bin ich mir sicher, dass er dem VfL zumindest das Minimalziel Klassenerhalt, dass sie das zusammen erreichen können. Ich meine, sie sind jetzt auch nicht super im Abstiegsstrudel drin. Sie werden wahrscheinlich eine relativ langweilige Saison spielen und werden wahrscheinlich am Ende irgendwie zwischen Platz 10 und Platz 14 irgendwo enden oder Platz 15. Also ja, keine Abstiegsgefahr, glaube ich, unter Hasenhüttl. Und dann gab es ja noch es war keine Trainerentlassung, aber gab es ja noch einen Trainerwechsel jetzt. Und zwar beendet Christian Streich seine Amtszeit beim SC Freiburg nach 12 Jahren oder über 12 Jahren als Cheftrainer. Ich glaube, der hat doch 12 Jahre, ist er mein Cheftrainer,
Ja.
wird er im Sommer nach 12,5 Jahren dann seine Karriere beenden. Und das war leider, finde ich, auch nach seinen letzten Aussagen in den letzten Wochen so ein bisschen, ja, konnte man das so ein bisschen absehen. Aber es ist trotzdem traurig, finde ich, weil er einer der wenigen Trainer ist, der über eine lange Amtszeit bei einem Verein geblieben ist. Und der war auch einfach eine Identifikationsfigur beim SC Freiburg, und er war einfach ein Typ. Er hat auf den Pressekonferenzen auch immer, finde ich, sehr, sehr sachlich die Dinge analysiert, hat sich für die richtigen Dinge stark gemacht, war auf dem Platz, beziehungsweise neben dem Platz, während den Spielen, während er gecoacht hat, immer mit 100% Herzblut dabei, hat immer alles für den Verein gegeben. Und zudem ist er einfach ein super, super sympathischer Mensch, wie ich finde, hat ja auch eine so hohe Beliebtheit in ganz Deutschland. Deswegen hoffe ich einfach, dass er dann mit dem SC Freiburg vielleicht noch sich fürs internationale Geschäft irgendwie qualifizieren könnte für seinen Abschied. Wäre auf jeden Fall ja angebracht, wenn so ein toller Trainer und so ein großer Trainer, muss man auch sagen. Ich meine, wo er Freiburg übernommen hat, war das eine Mannschaft, die gegen den Abstieg gekämpft hat. Sie sind dann mit ihm halt auch noch einmal abgestiegen. Ich glaube 14, 15, wenn ich mich recht erinnere. Aber sie haben ja so große Erfolge gefeiert. Sie sind mehrfach in die Europa League gekommen. Also das, was Christian Streich in den letzten Jahren in Freiburg geleistet hat, das ja, ist auf jeden Fall groß anzuerkennen. Und ich hoffe, er wird dann eine schöne Rente haben. Er war ja auch schon als Jugendtrainer beim SC Freiburg tätig, war auch als Spieler dort. Also ich habe irgendwie gelesen, fast 40 Jahre war er in dem Verein. Deswegen wünsche ich ihm dann nur das Beste, viel Gesundheit und einfach, ja, eine tolle Rente.
Ja, muss man mal abwarten, ob er damit wirklich seine Rente einläutet. Da muss ich.
Ja, okay, es kam jetzt natürlich wieder Stimmen, er ist ja ein richtiger Bundestrainer oder so, aber ich glaube nicht, dass Christian Streich für einen anderen Verein nochmal Trainer werden wird. Also,
Nee, also in
wahrscheinlich.
Deutschland glaube ich auch nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Christian Streich nochmal irgendwo eine Trainerposition bekleiden wird. Für mich hat sich das jetzt noch nicht nach kompletten Ruhestand angehört. Ich glaube, so fühlt sich Christian Streich auch nicht. Ich glaube, er hat schon Bock nochmal auch auf eine neue auf eine neue Aufgabe. Er wird es ähnlich, glaube ich, wie Jürgen Klopp handhaben. Vielleicht machen die beiden ja zusammen irgendwo Urlaub.
Zusammen auf Sylt
Und
bei
ja,
Corbus
genau.
am Haus.
Ja, genau. Und ja, auf jeden Fall eine Persönlichkeit, die die Bundesliga verliert, klar. Für den SC Freiburg, glaube ich, auch eine ganz schwere Sache. Ich wollte es in der Podcast-Folge ansprechen. Jetzt haben sie schon Nachfolger gefunden, aus den eigenen Reihen mit Julian Schuster. Ist natürlich eine spannende Angelegenheit, wie das laufen wird. Aber aus den eigenen Reihen mal wen zu wählen, finde ich nie eine schlechte Option. Und zeugt ja auch von dem Freiburger Selbstbewusstsein, was man sich über die Jahre erarbeitet hat. Das muss man ja auch sagen. Christian Streich hat Freiburg echt zu einem sehr, sehr stabilen bis guten Bundesligisten gewirtschaftet auch. Also was Freiburg an Mitteln zur Verfügung hat, das ist schon deutlich besser, als das vor einigen Jahren war, wo Christian Streich dort vielleicht angefangen hat. Habe ich auch in einem anderen Podcast gehört. Freiburg hatte ja auch so ein bisschen den Ruf, dass sie schon ordentlich Spielergehälter zahlen, was andere Vereine in der Größe so nicht machen können. Also ich glaube schon, dass Freiburg sich sehr aufgewirtschaftet hat in den letzten Jahren und haben ja auch eine gute Jugendabteilung auch mit Führung von Christian Streich aufgebaut, haben da so eine Fußballschule, glaube ich, errichtet in Freiburg. Und da hat man ja auch einige Früchte rausgetragen. Ich meine, wenn man jetzt sieht, wer zum Beispiel diese Saison vor allem Merlin Röhl und Noah Weishaupt, die ja auch einige Spiele für einen Verein bestritten haben und auch schon Scorer gesammelt haben. Wenn man sieht, was da hochkommt, auch in Freiburg, das ist auch kein schlechtes Niveau. Und deshalb hat man sich da, glaube ich, was Gutes aufgebaut. Was ich sagen wollte, ist, dass es für Freiburg, glaube ich, sehr schwer wird, dachte ich, einen neuen Trainer zu finden, wenn man auf dem normalen Markt suchen muss, weil sie sich einfach seit 12 Jahren und im modernen Fußballgeschäft, sage ich, mit einer Trainerfrage gefühlt noch nie auseinandergesetzt haben.
Ja.
Und deshalb eine schwierige Aufgabe. Und da ist man jetzt dann, glaube ich, auch einfach den leichtesten Weg gegangen. Vielleicht ja sogar der beste. Das muss man abwarten. Aber ja, ich glaube, es könnte für den SC Freiburg als Verein trotzdem schwierig werden, den Abgang von Christian Streich zu verkraften. Ich bin gespannt, wie es läuft. Natürlich kann Julian Schuster vielleicht auch das Schiff einfach so übernehmen, aber ja, vielleicht tut sich da auch was, aber das muss man abwarten, wie es läuft. Auf jeden Fall für Christian Streich, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Ich glaube, es tut einem Verein auch immer gut, wenn irgendwann mal neuer, frischer Wind in den Verein kommt. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir haben halt leider Beispiele, wie zum Beispiel Werder Bremen oder sonst wen, gesehen, wo Trainer lange tätig waren und wo der Verein ja so schon darunter gelitten hat, nachdem die Trainer dann die Vereine verlassen haben. Also da muss man echt abwarten, wie der SC Freiburg damit umgeht. Also könnte auch sein, dass der Verein ja eher wieder ein bisschen nach hinten rutscht. Aber das muss man abwarten. Da möchte ich jetzt auch vorher nicht den Teufel an die Wand malen. Aber es könnte für den Verein schon schwerwiegendere Folgen haben, dieser Abgang, als es für Christian Streich haben wird. Der wird nämlich erstmal entspannen und zur Ruhe kommen. Und dann werden wir sehen, ob wir ihn nochmal irgendwo als Trainer sehen werden. Ich denke, als deutscher Clubtrainer wird er nicht mehr aktiv werden. Und ja, bin gespannt, wie es dann beim SC Freiburg weitergeht. Und ansonsten in der Bundesliga muss ich gerade mal gucken, was es sonst noch
Wir können
Spannendes
ja über den
gab.
Gegner der Freiburger am Wochenende. Die haben ja,
Ja, genau,
die
Bayer
Freiburger haben
Leverkusen.
ja, die weiter auf ihrer Erfolgswelle reiten. Wieder nur mit einem Torunterschied gewonnen, erneuten 3 zu 2, wie unter der Woche gegen Karabakh. Aber ja, wieder 3 Punkte für die Werkself. Man muss halt sagen, Leverkusen hat halt auch dieses Jahr einfach dieses Spielglück in Anführungszeichen, was du halt auch brauchst, wenn du Meister werden willst. Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass Leverkusen einfach spät diese Tore macht und das halt auch eine Mentalität einer Mannschaft zeigt. Aber jetzt auch in Freiburg, sie spielen nicht wirklich sonderlich gut, muss man sagen. Sie erarbeiten sich nicht sonderlich viele Torchancen. Ein Tor war ein Traumtor von Florian Wirtz. Das andere, man muss ja auch sagen, bei Florian Wirtz gab es da ja so einen lustigen Moment da in seinem Interview.
Der
Dann
Reporter tat mir
wurde
echt leid.
der Reporter tat mir echt leid. Also wirklich, da kannst du halt wirklich, da kam es halt auch nicht mehr raus aus der Situation. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, Florian Wirtz hat ein Interview gegeben, ich glaube für The Zone. Und er wurde da eingeblendet mit seinen Eltern. Und dann hat der Reporter ihn darauf angesprochen und sagt, ja, ob seine Unterstützung und so weiter mit der Familie und er sagt, sind das ihre Großeltern? Dann hat er gesagt, nee, sind meine Eltern. Da kam der Reporter gar nicht mehr aus der Sache raus und hat es nur noch schlimmer gemacht, indem er dann gesagt hat, ja, sehen ja noch sehr frisch aus und so weiter. Und oh, es war so unangenehm, weil
Damit hat er es fast noch schlimmer gemacht.
damit hat er es noch schlimmer gemacht, weil ich kann ihn da verstehen, da willst du ja irgendwas sagen, um die Situation wieder aufzubessern und dann irgendwas Positives sagen, aber dann kannst du halt nicht sowas sagen. Also das war schon unangenehm, aber ja, Florian Wirtz, der das 1-0 mit einem Traumtor gemacht hat, dann gab es den Ausgleich. Dann hat, ich weiß gar nicht, wer das 2-1 für Leverkusen gemacht hat, jedenfalls ist Leverkusen dann in Führung gegangen. Und dann auch nach einem Torwartfehler und dann, also dann das 2-1 am Torwartfehler, das 3-1, den Schick trifft den Ball halt mit der Fußspitze irgendwie so perfekt im Lauf, dann geht der Ball zweimal in Innenpfosten, dann halt ins Tor. Das passiert dann halt auch noch, wenn alles für dich läuft, dann fallen halt auch noch solche Tore. Dann haben sie sich noch einen Anschluss gefangen, aber hat dann gereicht für die 3 Punkte. Leverkusen also weiterhin 10 Punkte vor den Bayern. Ich glaube, so langsam kann man in der Pillenstadt dann nicht nur Aspirin und so weiter auspacken, sondern kann dann auch noch den Champagner langsam kalt stellen. Denn es sieht ja wirklich schon sehr, sehr gut jetzt für Leverkusen aus und auch ohne irgendwelche dummen Sprüche oder sonst irgendwas. Man muss schon sagen, dass es verdient ist. Leverkusen spielt, auch wenn sie in den letzten Spielen nicht mehr so attraktiven Fußball spielen, insgesamt über die Saison gesehen, den besten Fußball der Liga, gewinnen einfach alles. Und das Quäntchen Glück, was sie momentan einfach haben, das haben sie sich dann vielleicht auch irgendwo verdient. Dadurch, dass man in den letzten Jahren dann häufig dann auch Pech hatte oder bei Leverkusen ja auch generell, wenn man auf ihre Vereinsgeschichte guckt, häufig ganz knapp an der Meisterschaft vorbeigeratscht ist. Ist es dann vielleicht auch irgendwo verdient, rein leistungstechnisch, dass Leverkusen dann dieses Jahr deutscher Meister werden würde? Das will ich auch gar nicht irgendwie absprechen. Ich meine, Bayern war letztes Jahr schon, ja, hatte man, sage ich mal, schon mehr oder weniger das Glück, dass Dortmund noch am letzten Spieltag die Meisterschaft verspielt hat. Und dieses Jahr, muss man sagen, ist Leverkusen einfach die bessere Mannschaft und verdient sich deswegen auch den Titel in der Bundesliga. Ja, gerade schon über den BVB gesprochen, dann kommen wir jetzt nochmal auf ihn zu sprechen. Da gab es einen 3-1 Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt. Damit bleibt der vierte Platz weiterhin bei der Borussia. Man ist früh in Rückstand geraten durch Mario Götze, der irgendwie, habe ich das Gefühl, hat gerne in Signal Iduna Park zu treffen, wenn er für die gegnerische Mannschaft spielt. Hat ja damals bei seiner Rückkehr nach Dortmund 2013 als Bayern-Spieler direkt getroffen und jetzt auch als Frankfurt-Spieler trifft er erneut im Signal Iduna Park und das Tor hat mich um ehrlich zu sein noch so ein bisschen erinnert an sein Tor damals. Es war natürlich eine ganz andere Position, aber die Art und Weise, wie er geschossen hat, so mit dem Außenriss, hat mich schon an das Tor damals von 2013 erinnert, als er komplett beschimpft worden ist und ausgepfiffen worden ist. Das habe ich bei einem Spieler selten erlebt, dass er so niedergemacht wurde. Ich weiß noch, der hat sich damals auch gar nicht vor der Südkurve warm gemacht, beziehungsweise auf dem Platz gar nicht warm gemacht als Bayern-Spieler, sondern hat sich in den Katakomben aufgewärmt. Das war echt heftig. Jedenfalls Götze mit dem 1:0 im Signal Iduna Park. Dann kam der BVB allerdings zurück, hat das 1:1 gemacht. Dann konnte Mats Hummels, der hatten wir angesprochen, das hatten wir auch kritisiert, ja nicht für die Nationalmannschaft nominiert ist, das 2:2 war dann Emre Can, der kurioserweise kurz vorher einen Platzverweis bekommt, den dann aufgrund eines Videoassistenteneinsatzes wird die rote Karte zurückgenommen. Dann erzielt er noch das 3:1 per Elfmeter. Also eine ziemliche Wendung dort bei Chan in den paar Minuten, ich glaube es waren 3 Minuten oder 4 Minuten lag zwischen den zwei Situationen. Also ja, eine mehr als eine gute Woche für den BVB, muss man sagen. In der Bundesliga beide Spiele gewonnen, in der Champions League das Viertelfinale klar gemacht. Es könnte momentan schlechter laufen beim BVB, nachdem wir sie auch viel kritisiert haben, auch wenn sie jetzt nicht den attraktivsten Fußball momentan spielen. Sie halten diesen vierten Platz stabil, sind in der Champions League noch vertreten. Also beim BVB, muss man sagen, läuft es momentan.
Ja, absolut. Also, ja, auch wenn man die BVB-Fans hört, irgendwie, der Fußball holt halt die Leute nicht so ab, aber die Ergebnisse stimmen halt eigentlich ganz in Ordnung. Deshalb, ja, muss man da sagen, auch dort das Spiel wieder gezogen, auch wenn es hier und da eng war. Aber am Ende ist es natürlich auch wieder ein Ergebnissport. Ja, mit Mario Götze, dass der immer ausgerechnet in Dortmund trifft, ist natürlich auch ein Zufall. Hat aber ja auch ganz fair reagiert, hat da auch nicht gejubelt oder so. Also auch von ihm ein sehr guter Move, den er da gebracht hat, auch wenn die Dortmund-Fans, ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so das Verhältnis, dass sie da noch arg sauer sind. Ich glaube, das ist auch ein bisschen verjährt. Aber nichtsdestotrotz, dass da immer noch so der Respekt zumindest von Götze entgegengebracht wird, ist natürlich sehr nett. Sieht man ja auch, dass trotzdem der BVB da auch schon weite Teile seiner Karriere geprägt hat. Und ja, ansonsten für die Frankfurter hingegen natürlich bitter, für die das auch ein sehr wichtiges Spiel war im Kampf um Europa, den sie leider, ja, wo sie leider verloren haben. Aber sich eigentlich gar nicht so schlecht geschlagen haben, das muss man auch sagen. Ja, ansonsten Union gewinnt gegen Bremen. Ja, auch ein wichtiger Sieg zu Hause. Und Stuttgart, muss man auch echt sagen,
Masterclass.
reden wir dafür, wie sie spielen, eigentlich viel zu selten so genau darüber. Weil irgendwie ist es schon irgendwie so selbstverständlich, dass sie jedes Spiel ziehen. Aber sie spielen da in Hoffenheim ganz souveränes Ding, ziehen das 3-0. Auswärts immer ein Ergebnis, was, glaube ich, viel über Spiel aussagt, wenn man auswärts 3-0 gewinnt.
Aber bei der Stimmung war es ja fast schon Heimspiel für den VfB.
Ja, das stimmt. Viele VfB-Fans da mitgefahren, muss man ja auch sagen, die Distanz jetzt nicht so weit. Aber ja, für die Hoffenheimer ist das ja sowas wie ein Derby. Die Stuttgarter sehen es eher nicht so an. Trotzdem sehr, sehr viel Stuttgarter da. Haben sie auch, glaube ich, schon länger angesagt, dass sie damit so viel aufkreuzen wollen. Deshalb, ja, festigen Sie weiter Ihren Platz 3, sind so aktuell immer noch nicht so in der Bedrängnis, dass Sie um Ihren Champions League-Platz bangen müssen aktuell, halten den BVB und Leipzig auf Distanz. Deshalb, ja, muss man da abwarten. Und wo wir über den BVB geredet haben, da müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Da kommen jetzt natürlich auch die ernsten Wochen, ne? Also, was die jetzt für ein Programm haben, ist echt, echt hart. Sowohl natürlich mit dem Champions League-Spiel als auch in der Liga. Da kommt jetzt alles bei denen an. Die Bayern, Leipzig, Stuttgart, Leverkusen. Also spielen da wirklich gegen alle aus den Top 5. Und zwischendurch dann noch in Madrid und zu Hause gegen Madrid. Also das werden entscheidende Wochen für Dortmund. Und ich persönlich sage auch in aktueller Form, trotz dass Dortmund ergebnistechnisch gerade so da ist, für Dortmund wird es ganz, ganz schwer, in die Champions League zu kommen, sage ich. Also, ich muss sagen, ich glaube auch dadurch, dass Leipzig jetzt in der letzten Zeit auch wieder in Form ist, sie jetzt keine Doppelbelastung mehr haben und auch noch das deutlich einfache Restprogramm. Ich meine, zum Beispiel so Spiele wie gegen Leverkusen und Bayern haben sie schon gespielt, gegen Stuttgart haben sie auch schon gespielt. Also, sie spielen da aus den Top 4 nur noch gegen Dortmund selbst. Ja, also. Ich muss sagen, für Dortmund, auch wenn es gerade noch gut aussieht, aber ich glaube, es wird ganz, ganz schwer, dass sie in die Champions League kommen. Außer man kriegt natürlich einen Platz 5, dann.
Ja, das ist natürlich abhängig jetzt von den Erfolgen der deutschen Mannschaften im internationalen Geschäft. Bleibt abzuwarten, aber ich sag mal so, ist auf jeden Fall trotzdem drin für den BVB, wie du es angesprochen hast. Werden schwierige Wochen, aber
Aber die Frage ist natürlich auch, ob für Dortmund nicht auch mal. Auch wenn sie natürlich den Anspruch haben, Champions League zu kommen, aber rein vom Fußballerischen her und von jetzt mal so auf die Triumphe her, vielleicht wäre es für Dortmund auch gar nicht so schlecht, mal so ein Jahr Euroleague, wo sie dann
ja.
vielleicht um Titel mitspielen.
Vielleicht so wie Leverkusen dieses Jahr. Also, dass sie dann vielleicht, aber wobei, sie waren vor 2 Jahren in der Euroleague und da sind sie auch kläglich
Ja, da,
gescheitert
ja.
an den Rangers. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zur Formel 1, wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, was wir
Nö,
großartig
nö.
reinwerfen können. Weil sonst auch international ist, glaube ich, in den Ligen jetzt nicht ganz so viel passiert.
Zweite Liga war Torfestival
Ja, muss man
am
sagen.
Wochenende.
Da haben ja die alle Favoriten sich, also Hamburg gewonnen, Kiel gewonnen, Pauli gewonnen, Düsseldorf gegen Osnabrück gewonnen.
Ja.
Also
Ja, und da sind
Hertha noch, stimmt.
am Sonntag sind da innerhalb von 3 Spielen sind da 17 Tore gefallen. Also
Ja, Magdeburg hat ordentlich
ja,
auf den
Magdeburg
Deckel
hat
bekommen.
7-0 gegen Karlsruhe verloren, Hamburg hat 3-0 gegen Wiesbaden gewonnen und Hertha Schalke 5-2.
Ja.
Und über Schalke können wir kurz nochmal reden. Denn
Die geraten da wieder rein in den Abstiegsstrudel.
ja, was heißt wieder? Sie sind ja die ganze Zeit drin, aber irgendwie, also für mich ist der Schalke-Kader eigentlich zu stark, dass man darüber sprechen muss.
Ja,
Aber
natürlich ist er zu stark.
Schalke hat 3 Punkte auf den 17. Platz auf Braunschweig, die jetzt auch wieder am Wochenende gewonnen haben, ähnlich wie Hansa Rostock.
Rostock, ja.
Und Kaiserslautern mit einem Unentschieden gegen Hannover, die Fünfter sind. Also auch das kein schlechtes Ergebnis.
Ja.
Für Schalke wird es ganz, ganz, ganz schwer. Vor allem beim Restprogramm greift Schalke, glaube ich, auch noch in die schwerste Kiste, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht zu 100% im Kopf, aber ich glaube, Schalke hat noch ein ordentliches Restprogramm. Also da muss man echt aufpassen. Und was man jetzt auch in der letzten Woche gehört haben, ist, dass bei einem Abstieg würde es auch lizenztechnisch sehr, 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 sehr schwer werden für die Schalker, weil sie ja auch noch riesige Summen an Verbindlichkeiten am Abbezahlen sind die ganze Zeit. Also sozusagen nie Geld einnehmen irgendwie, hat da jetzt auch so eine Frau gesagt, die da irgendwie für die Finanzen zuständig ist auf einer Pressekonferenz. Also, dass sie halt irgendwie alles Geld, was sie einnehmen, geben sie eigentlich direkt wieder für Geld aus, was sie schon vor Jahren ausgegeben haben. Also bei Schalke kommt gerade irgendwie alles zusammen und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass man ja da vielleicht auch so ein bisschen das ausbadet, was man vielleicht vor ja, 10 Jahren fabriziert hat. Vielleicht ist man da auch ein bisschen über seinen Möglichkeiten geschwommen und kriegt dafür jetzt natürlich auch durch den sportlichen Untergang natürlich die Retourkutsche. Also das wäre ganz, ganz bitter, wenn Schalke da komplett runtergeht. Auch wenn ich Schalke überhalte, also ich hasse Schalke wirklich, also ich sympathisiere wirklich gar nicht mit dem Verein, da bist du ein bisschen anders, das weiß ich. Aber Schalke ist wirklich für mich so ein, Entschuldigung, aber ist einfach ein Verein, den mag ich überhaupt nicht. Ist ganz dicht, folgt ganz dicht auf Leverkusen und Gladbach. Also ja, und deshalb, klar, lacht man sich ein bisschen ins Fäustchen, aber es ist ein Traditionsverein und das gönnt man dem Verein nicht, weil es einfach dann doch auch so ein großer Verein ist und alles. Und ich hoffe ganz ehrlich nicht, dass sie hier absteigen, auch wenn es sehr, sehr schwer wird. Mal sehen, wie die letzten Spieltage laufen. In der zweiten Liga kann sowieso jeder jeden schlagen. Was aber man noch sagen kann zur zweiten Liga, kurz bevor wir zur Formel 1 kommen, ist, dass für mich jetzt zwei Entscheidungen auf jeden Fall durch sind. Und zwar, dass der erste St. Pauli aufsteigt, die immer noch 10 Punkte jetzt Abstand haben auf den HSV, aber jetzt in den letzten Spielen auch wieder so gut gespielt haben. Also das Ding ist für mich persönlich jetzt am 26., nach dem 26. Spieltag auch durch. Und was für mich persönlich jetzt auch durch ist, und das gefällt dir, glaube ich, auch nicht so, aber ich glaube, das muss man jetzt schon sagen, nachdem die Konkurrenz jetzt am vergangenen Wochenende gewonnen hat und Osnabrück selbst zu Hause nicht so wirklich gut aussah, muss man sagen, ich glaube, auch wenn ich lange drauf gehofft habe, weil ich finde, das ist ein cooler Verein in der zweiten Liga, aber ich glaube nicht, dass die Osnabrücker noch eine Chance haben, daran zu kommen. Sie haben jetzt 9 Punkte Abstand und die anderen Mannschaften spielen nicht so schlecht. Ich habe noch gedacht, dass sie zumindest Hansa einholen können, aber die performen jetzt in den letzten Spielen auch wieder besser. Also ja, ich glaube, das Ding mit dem VfL ist jetzt auch durch.
Ja, sehe ich leider ähnlich. Also gegen Düsseldorf, ich meine, da kannst du verlieren, da kannst du auch 4-0 verlieren, aber die Punkte, die hat man einfach in anderen Spielen verloren, wie zum Beispiel jetzt gegen Kaiserslautern. Dort hätte man 3 Punkte holen müssen oder zumindest einen Punkt holen müssen.
Zu Hause gegen
Ge
Rostock.
zu Hause gegen Rostock, das 3-2 damals gegen Braunschweig, da waren so viele Spiele dabei, die Osnabrück hätte gewinnen können oder zumindest punkten können, wo man nicht gepunktet hat. Auch in Elversberg mit dem 3-1 da. Also ja, deswegen, ja, ist das Ding leider so gut wie durch. Man sagt immer, bis es mathematisch nicht mehr möglich ist, sollte man eigentlich abwarten. Aber da muss jetzt schon ein großes Wunder geschehen, um den Klassenerhalt dort fix zu machen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Formel 1. Der große Preis von Australien steht an. In Melbourne, Down Under, in der letzten Saison großes Chaos gewesen mit dem Restart. Also es gab ja zwei Restarts, zwei rote Flaggen, einmal nach dem Crash von Alex Albon. Dann gab es die rote Flagge nach dem Magnussen, oder es gab drei rote Flaggen, dann nachdem Magnussen sein Rad verloren hat auf der Strecke. Und dann aufgrund des Restarts nochmal, weil da sind ja einige gecrashed, unter anderem die beiden Alpinen, die sich da gegenseitig eliminiert haben. Also großes Chaos letztes Jahr gewesen. Vor 2 Jahren gab es für mich dort schöne Erinnerungen mit Charles Leclerc, der dort bis dato seinen einzigen und ersten Grand Slam in der Formel 1 einfahren konnte. Mit Pole Position, schnellster Rennrunde, Rennsieg und jede Runde angeführt. Also, und das Rennen hat auch mit über 20 Sekunden Vorsprung gewonnen, trotz zwei Safety-Car-Phasen. Also, das war schon eine Machtdemonstration damals von Leclerc. Ich glaube, ganz so läuft es dieses Jahr leider nicht ab. Dafür ist Red Bull einfach zu stark. Aber ich hoffe mir schon was jetzt von dem Rennwochenende. Australien dürfte eine Strecke sein, die Ferrari gut liebt, die man ja auch in Jeddah und Bahrain durchaus konkurrenzfähig war. Man war natürlich nicht so ganz nah an Red Bull dran. Im Quali schon, im Rennen dann nicht, aber Fred Vasseur hat angekündigt, man weiß jetzt noch nicht, ob es schon aus reinkommen kann. Also laut dem Artikel erschließt sich mir das nicht so ganz. Ich habe hier einen Artikel gelesen und hier steht, vorausgesetzt, es treten keine technischen Probleme bei Leclerc wie in Bahrain auf und es werden Upgrades kommen, kündigte Fred Vasseur an. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon in Australien der Fall sein wird. Bei McLaren wird es der Fall sein. Die haben einige neue Teile ans Auto gebracht. Dann wird ein großes Upgrade von ihnen in Imola erwartet. Und von Ferrari soll auch ein großes Upgrade in Imola kommen, aggressives Upgrade. Man weiß jetzt alle, oder ich weiß jetzt noch nicht, ich habe jetzt auch nichts gefunden, ob Ferrari schon in Australien neue Teile ans Auto bringt. Carlos Sainz sitzt wohl wieder in Australien im Cockpit. Er hat allerdings schon angekündigt, dass er gucken wird, wie es ihm geht. Und wenn es ihm morgen nicht gut gehen sollte im Auto, dann wäre er der Erste, der die Hand hebt und Oliver Baumann wieder die Chance geben würde. Aber ich hoffe für Carlos, dass er fit sein wird. Natürlich wäre es aus der Sicht von Oli Baumann auch wieder cool, ein Rennen fahren zu können. Aber ich hoffe für Sainz, dass er das Rennen fahren kann. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir ein engeres Rennen sehen werden als noch in Jeddah. Australien, eine Strecke, die mir vor allem mit den Änderungen sehr, sehr gut jetzt gefällt, war ja lange Zeit der Season Opener, soll er ab nächstem Jahr sogar auch wieder werden. Also da haben wir ab nächstem Jahr das erste Rennen wieder in Australien. Was natürlich jetzt schon hart reinkickt, ist, dass das Rennen um 5 Uhr ist, im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo es um 6 bzw. 7 Uhr war. 5 Uhr ist schon eine harte Nummer. Das liegt daran, dass die Fahrer sich beschwert haben, dass es letztes Jahr, dass man am Ende des Rennens gar nicht mehr richtig, gar kein richtiges Sicht mehr hatte, weil die Sonne so tief stand. Und aufgrund dessen wurde das Rennen nach vorne geschoben. Wir werden uns, also ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen, bei dir, du meinst ja, du versuchst es auch zu gucken. Ich habe Bock und dann würde ich mal sagen, kommen wir mal rasch zu unseren Predictions. Im Qualifying sehe ich Max Verstappen auf der Pole. Ich glaube, dass er sein Trend fortsetzen wird, aber allerdings sehe ich dahinter die beiden Ferrari, Charles Leclerc vor Carlos Sainz und dann kommt Checo Perez auf der 4. Und im Rennen, Max Verstappen wird seine Serie dort auch fortsetzen. Charles Leclerc auf der 2, Sergio Perez auf der 3, Sainz auf der 4. Dann Oscar Piastri bei seinem Heimrennen auf der 5. Ist natürlich auch für ihn nochmal extra Push. Für ihn als auch Daniel Ricciardo, für den es ja auch, sag ich mal, so ein bisschen um seine Zukunft im nächsten Rennen geht. Das sollte eine extra Motivation sein, in Down Under bei ihrem Heimrennen gut zu performen. Dann auf der 6 Lando Norris und dann auf der 7 und 8 die beiden Mercedes-Jungs, bei denen ich mir echt langsam Sorgen machen muss. Bei Mercedes, es läuft ja schon die letzten 2 Jahre aus ihrer Sicht nicht sonderlich rund. Nur ein Sieg in Brasilien damals von Russell und seitdem, also es geht eigentlich wirklich bei Mercedes nichts, es geht sogar eher zurück, wenn man sieht, wie die Saison gestartet ist für sie. Sie sind weder im Quali noch im Rennen groß konkurrenzfähig gewesen, in Bahrain in Person von Russell, ein bisschen im Quali, aber im Rennen geht bei Mercedes nichts, sie sind im Rennen gefühlt weiter hinten als im Quali. Da müssen Lösungen her, allerdings sehe ich in Australien auch nicht, dass Mercedes so stark sein wird, deswegen Russell auf 7, Hamilton auf 8.
Ja, ich tippe im Quali anders als du, Charles Leclerc auf die Pole. Ich denke, er wird die Pole holen in Australien auf zwei, vielleicht auch eine Strecke, wo Verstappen, ja, wobei mit den Änderungen, aber vielleicht trotzdem irgendwie eine Chance da. Auf Verstappen dann natürlich auf zwei, auf drei sehe ich Fernando Alonso. Die fand ich in Jeddah schon deutlich besser aussahen und vor allem auch auf so einer Strecke. Ich meine, in Jeddah waren immer noch 4 Graden, aber die Geraden waren ja auch so ein bisschen das Problem der Aston's. Und ich finde, da wird jetzt in Australien auf jeden Fall ist wahrscheinlich eine bessere Strecke für den Aston. Und deshalb Alonso auf 3 im Quali und auf 4 Carlos Sainz. Ich denke, dass Perez nicht in der Top 4 landen wird und eher wieder einer seiner Schwächeren, also nicht komplett schwach, aber nicht so starken Quali-Performance zeigt. Ja, und dann im Rennen Verstappen natürlich auf R1. Im Rennen denke ich nicht, dass Charles Leclerc da mithalten kann. Leclerc aber auf 2. Ich sage, dass Sergio Perez das erste Mal, ähnlich wie du hast es, glaube ich, genauso getippt, dass Perez das erste Mal geschlagen wird von einem Fahrer eines anderen Teams. Perez also auf 3, dann auf 4 Carlos Sainz, auf 5 Fernando Alonso, auf 6 auch der Lokalmatador Oscar Piastri, auf 7 George Russell und auf 8 Lando Norris.
Ja, dann haben wir unsere Predictions im Kasten für das Rennen in Australien. Ich habe auf jeden Fall sehr Bock. Wie gesagt, eine Strecke, die mir sehr gut gefällt. Die Streckenänderungen sind auch besser geworden. Ich muss sagen, wir haben in den letzten beiden Jahren, vor allem letztes Jahr, deutlich besseres Racing gesehen. Lag natürlich auch daran, dass wir letztes Jahr mit Perez einen Fahrer hatten, der sich durchs Feld kämpfen musste. Aber es waren wesentlich mehr Überholmanöver. Ich freue mich auf jeden Fall auf Australien. Ich hoffe natürlich, dass Ferrari vielleicht irgendwie Red Bull gefährlich werden könnte. Es kommen langsam Anzeichen daran, dass Ferrari wirklich, dass es besser bei ihnen läuft. Die schnellste Runde von Leclerc im letzten Rennen, in der letzten Runde lässt darauf schließen. Und generell merkt man einfach, dass es im Team rund läuft, dass es besser läuft. Und man ist auch nicht mehr so zufrieden. Man gibt sich mit zweiten, dritten, vierten Plätzen nicht mehr so zufrieden, sondern sagt, wir wollen um die Meisterschaft kämpfen. Und da sieht man auf jeden Fall die Handschrift von Fred Vasseur im Team, der mir wirklich sehr sympathisch ist und super Arbeit leistet. Und ja, wie gesagt, ab Bock. Und ja, wir melden uns dann nächste Woche wieder, wenn wir dann über
Nee.
dieses Rennen reden können. Oder nächste Woche? Ah, nee,
Nächste
du bist
Woche
im
können wir
Urlaub.
nicht. Können wir
Nächste
nicht.
Woche bist du im Urlaub, stimmt. Dann müssen wir in 2 Wochen darüber reden. Dann haben wir auf einmal eh die Länderspielpause am Wochenende. Wir
Ja,
hatten es ja nur
genau.
großartig das Formel-1-Rennen gehabt. Das verschieben wir dann auf danach die Woche. Und ja. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Dann weiß ich nicht, je nachdem, ob dann schon Bundesliga war und so weiter, können wir dann ja gucken. Auf jeden Fall wird es in der nächsten Folge um die Formel 1 in Australien gehen. Und ich wünsche euch bis dann eine gute Zeit und denkt dann einfach mal abziehen.
Ja, auch von meiner Seite. Also ja, nächste Woche wird es bei mir zeitlich nichts, weil ich ja eben im Skiurlaub bin, ob ich das Rennen gucken kann. Muss ich mal sehen. Und ja, wir hören uns dann in 2 Wochen auf jeden Fall wieder. Dann auch wieder mit allen Themen, auch über die deutsche Nationalmannschaft mit Sicherheit, die ja jetzt 2 wichtige Bewährungsproben hat gegen Frankreich und die Niederlande. Und ja, über all das werden wir dann sprechen. Ich wünsche euch frohe Ostern und wir hören uns bis dann wieder. Bis dahin.